freue mich wirklich, mit euch heute das Wort zu teilen. Also das fühlt sich an wie viele, viele Monate, dass ich nicht mehr da gestanden bin. Und ich freue mich wirklich, mit euch heute in der Bibel zu lesen, das mitzuteilen, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat, was er so in meinem Leben macht und auch in der Gemeinde macht. Und ich bin einfach echt froh, dich zu sehen, dass du da bist. Und ich möchte auch dir danken, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Herr, ich danke dir so. Ich weiß, dass du hier bist, so real. Ich kann dich nicht anfassen, aber trotzdem so real, dass wir dich wahrnehmen und spüren. Und ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst und dass du dein Wort bestätigst durch die Zeichen und Wunder. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du die Werke des Feindes zerstörst. Halleluja. Dass du Freiheit schenkst in Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns ja gerade mittendrin in einem Neustart, wirklich ganz jetzt global nach dieser ganzen Corona-Krise, aber auch ganz im Speziellen als uns, bei uns persönlich in unserer Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber es passiert richtig viel in der Gemeinde, im Geist, aber auch natürlich. Und der Herr bereitet uns was vor und es brennt in uns, es brennt in unserer Leiterschaft. Und ich weiß vielleicht, dass nach außen ist noch nicht sichtig, aber das muss innen anfangen, okay? Jede Veränderung. Wir müssen uns nicht umziehen oder einen Hut aufsetzen, sondern jede Veränderung beginnt in unserem Herzen. Und die Veränderung hat damit begonnen, dass wir einen Einblick bekommen haben, was in Gottes Herzen ist. Amen. Und so, dass wir einen glasklaren Fokus haben, was vor uns liegt. Weil ich glaube, die Zeit ist wirklich reif, dass wir nicht nur Gemeinde spielen und dass wir nicht nur nett zusammenkommen, was ja auch ja alles berechtigt ist, sondern dass wir einen glasklaren Fokus haben, was vor uns liegt, was Gott für die Gemeinde vorbereitet hat, ganz speziell hier auch in Kufstein. Und um was es geht, um was geht es? Das ist immer das Thema, ich weiß nicht, die Fußball-Europameisterschaft ist schon ein bisschen vorbei, aber um was geht es beim Fußball? Das ist immer so das Spannende, weil du kannst beim Fußball nur die schönsten Freistöße schießen und die schönsten Bässe haben und da kannst du auch den höchsten Ballbesitz haben. Also für euch, die war es jetzt nicht so, Fußball versiert sind, das heißt, wer am öftesten den Ball hat, nicht in der Hand, aber am Fuß. Und um was geht es aber dann zum Schluss? Um die Tore, genau. Und was ist der Klassiker, was jeder Trainer nach dem Spiel sagt? Ja, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft, aber wir haben die Chancen nicht verwertet. Das war jetzt ein bayerischer Trainer. Aber ihr könnt andere auch noch aufzählen. Italiano, viele Tore, aber nichts gewesen. So ist es auch ein bisschen gewesen bei den Italienern, weil sie sind Europameister geworden und viele haben gesagt, sie haben ja keinen schönen Fußball gespielt. Aber das ist den Italienern egal. Sie haben jetzt den großen Pokal und sind Europameister. Egal, ob sie schön gespielt haben, ob sie viel Ball gehabt haben oder nicht, sie haben die Tore geschossen. Okay? Und und so ist jetzt auch, um das Bild jetzt ein bisschen runterzubrechen auf die Gemeinde. Wir können viele schöne Sachen haben und wir können viele schöne Sachen auch machen. Aber um was geht es schlussendlich? Was ist wirklich, was zum Schluss zählt? Um was geht es? Und ich möchte heute nur einen Teil rausgreifen und wo uns ja auch der Hans schon vor ein paar Monaten in dieser Predigtserie von 3 Sonntagen erzählt hat, auf dieser Reise ins Herz Gottes. Um was es Gott geht, wenn du die Bibel liest, wenn du wirklich in Beziehung mit Gott stehst, es geht ihm nicht einmal um sich selber, ihm geht es auch nicht einmal um die Weltherrschaft, weil es sind ja vielleicht so viele Optionen, irgendwann die Weltherrschaft, aber das interessiert Gott nicht, er ist schon Weltherrscher und Universumherrscher. Wenn du ins Herz Gottes Einblick bekommst, dann siehst du dort drinnen die Liebe, was er zu den Menschen hat. Und das übersetzt auf die Gemeinde bedeutet, um was es geht, ist der Missionsbefehl. Geht nun hin in alle Nationen, macht sie zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und sehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Es ist dieser Auftrag und diese Worte von Jesus, was so klar sind und was, ich denke, für uns jetzt auch für unsere Zukunft so klar positionieren, was Gott mit seiner Braut vorhat, den einen, die Verlorenen zu erreichen. ob groß, ob klein, ob jung, ob Kinder oder ob die Senioren, dass die Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus erhalten. Und alles andere, was wir davon, was wir erleben und dazu noch machen, das ist so halt schön noch zu haben. Aber ich denke, dass uns der Heilige Geist ausrichtet, wirklich mit diesem glasklaren Fokus, was auf seinem Herzen ist. Und wie klar und einfach ja die Worte von Jesus sind: Geht, mach bekannt, erzählt das Evangelium. So kompliziert und schwierig wird es dann oft in unserem Alltag. Und ich habe mich selbst gefragt, es ist auch vielleicht gut, wenn du dich einmal fragst, ja, was hindert mich, das Evangelium zu erzählen? Was blockiert mich? Ja, was hält mich auf, jetzt wirklich diese dringliche, gute Botschaft so an den Mann oder an die Frau zu bringen, bekannt zu machen? Und ich habe das selber, und ich bin selber in einem Prozess, was der Heilige Geist mit mir macht, wo es mir immer mehr und mehr leichter fällt, Menschen zu reden über meine Familie, Hintergrund, über die Gemeinde. Aber ich möchte über Jesus reden. Liga, wenn du über Jesus redest. Und mein Ziel ist, ich möchte über Jesus reden. Weil alles andere, das informiert sind, wo unsere Gemeinde ist und was wir da machen, das ist alles gut. Aber jeder, der was nur den Namen des Herrn anruft, von Jesus Christus, wird errettet werden. Und wie sollen sie den anrufen, wenn sie ihn nicht kennen? Und wie sollen sie den Namen kennen, wenn sie ihn noch nie gehört haben? Und wie sollen sie es hören, wenn es ihnen niemand erzählt? Und es ist Gott persönlich, was uns als Nachfolger Jesus den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nicht den Engeln oder nicht irgendeinem besonderen Wesen, sondern er hat uns als Nachfolger Jesu, so hat das Evangelium anvertraut, die beste Botschaft aller Zeiten, und sagt: Geht nun, mach bekannt, was Jesus gemacht hat. Und auf diese Frage, was uns blockiert und hindert, gibt es vermutlich unendliche Antworten. Aber es ist vielleicht gut, dass du dich selber mal fragst. Aber ich möchte heute ein zentrales Thema, eine zentrale Blockade ansprechen, mit der ich mich schon lange jetzt beschäftige. Und was wir auch in der Bibel lesen. Und die lesen wir in Römer 1, 16. Ich möchte aber anfangen bei Vers 14, damit ihr ein bisschen den Kontext auch bekommt. Römer, Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wow. Allein in diese Verse, da könnt ihr Stunden, was da alles drinnen steckt. Aber ich habe nur die Chance, ein paar kleine Teile rauszunehmen. Grundsätzlich ist es darum gegangen, dass Paulus gesagt hat, dass er allen Menschen, ob Weisen oder Unverständigen, ob Juden oder Nichtjuden, ist er Schuldner. Er hat direkt eine Last gehabt, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. So ist auch bei uns, mir geht es oft so, bei uns gibt es keinen Weg zurück mehr. Wir sind Wissende. Wenn du einmal Wissender bist, dann kannst du nicht mehr sagen: Ja, ich habe es nicht gewusst. Denn Wissen und Erkenntnis ist auch in dem Sinne, macht er ein bisschen auch mit schuldig. Wenn du wissest, wie du ganz konkret jemandem helfen könntest und du hilfst ihm nicht, würde man umgangssprachlich sagen, du bist böse. Und nicht nur, dass er sich wirklich diese Last gehabt und nun gewusst hat, dass er Schuldner ist, dass er so ein Gesandter an Jesus statt war, das Evangelium bekannt zu machen, so als auch wir sind, hat er auch eine Willigkeit gehabt. Das heißt, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und mir geht es heute vor allem um unser Wollen. Was hindert unser Wollen? es werden nur Sonntage kommen und so weiter und so fort, wo wir dann ganz praktisch auf das Wie eingehen, wie wir das Evangelium bekannt machen und so weiter. Es wird beständig jetzt Thema sein, auch in unserer Gemeinde. Vor allem bei mir, durch mich. Aber wenn da grundsätzlich nicht mehr Bereitschaft da ist und ein Wollen, dann müssen wir über den Rest gar nicht reden. Seid ihr bei mir? So, er war willig. Und so auch ein Vorbild für uns, dass wir willig sind. Und der Heilige Geist hat in mir was gemacht und ich möchte euch an das teilhaben. Ah, das ist herrlich. Ich gehe in Gespräche rein und ich habe ein Ziel. Ich will auf Jesus hin. Und wenn ich mit Leuten spreche, manches ergibt sich, manches nicht, aber es ist immer mehr, dass dieses Wollen in mir ist. Ich habe ein Ziel und ich will mir dieses Ziel erreichen in diesem Gespräch und das ist Jesus. Wenn ich über die Gemeinde rede, ist nett, aber mein Ziel ist, dass ich über Jesus rede. Und es geht manchmal besser, manchmal schlechter, aber es ist eine Willigkeit in mir, über Jesus zu reden. Egal mit menschlichen Personen ich rede, zur Zeit und zur Unzeit, manchmal besser, manchmal schlechter. Ich bin Lernender. Amen. Aber da gibt es was, was diese Willigkeit hindert oder wirklich eine Handbremse zieht, eine Blockade. Und die sagt uns Paulus. Denn direkt nach diesem Vers heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Paulus hat einen Zusammenhang da erkannt, wohl, dass es gibt zwischen seinem Willigkeit und der Scham. Und er sagt uns, dass er diese Scham überwunden hat, denn er schämt sich nicht des Evangeliums. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil? Es wird ja viel geredet, was Gottes Kraft ist und wie Gott wirkt. Aber wenn wir das Evangelium erzählen, ist es Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung, zur Erlösung, zum Frieden, ihr selbst zur Heilung. Allen Menschen, sowohl Juden als auch Griechen. Denn darin wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, aus Glauben zu Glauben. Der Inhalt des Glaubens wird da so schön verdeutlicht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jedoch möchte ich heute mir auf ein Thema fokussieren und das ist das Thema Scham. Warum schäme ich mich des Evangeliums? Für mich ist es ein sehr persönliches Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Ich weiß bestimmt, es gibt Leute unter uns, die was sagen, bitte Daniel, ich schäme mich nicht, also was erzählst du da? Weil es ist ja ganz eine praktische Frage, warum ist es für uns nicht selbstverständlich, dass wir ungeniert über das Evangelium reden? Und für mich ist es deshalb ein persönliches Thema, weil ich, wenn ich zurückschaue, sehe, wie Scham so viel Zerstörung in mein Leben gebracht hat und mir so viel geraubt hat über meine Identität. Und ich könnte so viele Beispiele nennen, wie Scham mein Leben beeinflusst hat. Durch viele, viele Situationen. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, euch alles zu erzählen. Aber ich möchte nur eins herauspicken, das wirklich so erlebt, damit ihr es so ein bisschen versteht, wie ich drauf war. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jahrelang, also wirklich Jahre, ein Armband gehabt, wo ein Kürzel oben war, WWJD. Und es ist ganz bekannt, das heißt, What Would Jesus Do? Und ich habe dieses Band oben gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau richtig, was meine Motivation war oder so. Ich habe einfach dieses Band oben gehabt. Und dieses Band hat eigentlich zwei Funktionen. Dass die so im Alltag erinnert, ja, was würde Jesus tun? Und das Zweite ist natürlich, dass du natürlich offensichtlicher machst, dass du Christ bist, dass die Leute dich ansprechen können. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich habe die Gebrauchsanweisung von dem Bandel nicht gelesen, dass das eigentlich der Sinn ist von dem Bandel. Und es ist wirklich so passiert, ich gehe in die Schule, und ich weiß nicht, jemand spricht mir an, was eben diese Buchstaben auf meinem Band bedeuten. Und ich war so von dieser Scham gepackt, weil Scham erlebst du innerlich und äußerlich. Dein Herz rast, du fängst schwitzen an, dein Gesicht wird rot, du schaust auf den Boden. Und habe dann gesagt, ungefähr so wortwörtlich, ja, das ist ein geheimer Code und ich darf dir nicht sagen, was das bedeutet. Oh je. Oh weh, ja. Die Scham ist schon da, ich werde auch schon ganz rot. Darum werde ich ein rotes T-Shirt anziehen, dass es nicht so sehr sieht. Aber ich könnte noch viel, viel mehr Erlebnisse erzählen und traurigerweise nicht mal nur lange her, wo mir Leute gefragt haben, was machst du am Sonntag? Ja, geht da wohin? Ja, wo gehst du denn hin? Ja, und ich bin Herrn wirklich dankbar, dass, was er in meinem Leben schon gemacht hat. Und ich habe dieser Scham, ich möchte nicht sagen, den Kampf angesagt. Ich musste gegen den Kampf nicht kämpfen. Aber ich habe mich auf diesen Weg der Freiheit gemacht. Weil es ungefähr sieht da, die Tür ist frei, dass du hinausgehen kannst aus dem Gefängnis, wo Scham heißt. Da gibt es keinen Teufel mehr, was dir aufhalten kann. Da gibt es kein Kindheitserlebnis, sondern ich möchte dir heute, und die Bibel sagt, das sind meine Worte, wie du dieses Gefängnis verlassen kannst, was Scham heißt. Weil nur so kannst du dein volles Potenzial und in der Fülle deiner Identität leben. Was ist jetzt Scham? Man sagt allgemein, Scham ist das stärkste Gefühl eines Menschen. So habe ich heute nochmal nachgelesen. Man spricht also von es gibt so Kategorisierungen von Schamkultur, wo es gibt da ganz, ganz viele. Ich muss dir das mal geben, es ist eines der stärksten Gefühle, was ein Mensch haben kann. Scham ist das Gefühl, durch Versagen entblößt zu werden. Es ist eine quälende innere Empfindung, sich zu verstecken, verbergen oder zu verheimlichen. Scham verdeutlicht diese innere Zerrissenheit zwischen dem, was sie will und dem, was sie soll, dass das nicht zusammenpasst. Und wie ich schon gesagt habe, Scham ist total real, hat körperliche Auswirkungen, ist absolut zerstörerisch und ungesund. Und die Bibel, das Wort Gottes, kann uns den Ursprung von Scham mitteilen. Und weil ohne dem Wort Gottes ist es schwierig, dieses Thema anzugehen. Du kannst sagen, ja, schäm dich einfach nicht mehr. Also streng dich an, schäm dich einfach nicht mehr. Aber das ist ungefähr so gleich nutzlos, wie wenn ich zu sagen, hab einfach keine Angst mehr. Du kannst einfach nicht mit so Sprüchen oder denk einfach positiv, einfach deine Scham oder irgendwas verdrängen, sondern du brauchst wirklich die Wahrheit, was dich frei macht. Weil die Wahrheit ist, was dich frei macht. Und nur wenn du weißt, wo es herkommt, wo es anfängt, dann kannst du auch dagegen was tun. Ihr seid bei mir. Amen. Und so müssen wir hingehen zum Anfang. Wohin gehen wir? Genau, wir gehen in den Garten. Seid ihr dabei? In den Garten der Wonne, oder? Eden heißt ja Wonne und Freude. Also wir gehen in den Garten Eden. Und hochinteressant, echt hochinteressant, aber trotzdem wird es schon vermutet, wo ich hin will. Aber ich lese es noch einmal, um euch nochmal ein paar Punkte zu verdeutlichen. Okay, 1. Mose 3,6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen. Amen. Mal so weit. Für euch, die was vielleicht nicht so bewandert sind, es hat auf jeden Fall diesen Garten der Freude, der Wonne gegeben. Kurz genannt auch Paradies, was Gott für den Menschen geschaffen hat. Ist schon herrlich, Gott hat uns für das Paradies geschaffen. Ihr merkt es schon da und da, dass wir mögen schöne Plätze, wir lieben die Strände und was schön ist. Aber anderes Thema, bleiben wir dabei. Also es hat diesen Garten der Freude gegeben und darin waren zwei Bäume, wo sie gepflanzt. Es war der Baum des Lebens und dann dieser Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Und Gott hat geboten, dass sie nicht von dem essen dürfen. Unter all den, man weiß es nicht, Tausenden, Millionen, Milliarden von Bäumen hat es da diesen einen gegeben, wo sie nicht essen durften, damit er den Menschen die Chance gibt, frei zu sein. Ohne Entscheidungsmöglichkeit würde es keine Freiheit geben. Und es waren nicht 50-50% oder nur ein Baum und der Rest war alles verboten. Nein, nein, es war unter den all den vielen ein Baum. Und die Situation, lange Geschichte kurz, die Frau hat von der Frucht genommen, davon gegessen, auch der Mann hat davon gegessen. Und die erste Reaktion war, als sie von diesem Baum gegessen haben, sie erkannten, dass sie nackt waren. Als sie die Frucht gegessen haben, haben sie sie da ausgezogen. Lesen wir etwas davon. Na, die müssen die ganze Zeit schon nackt gewesen sein, aber dieser Baum hat etwas bewirkt, dass sie Erkenntnis gehabt haben, also sie haben erkannt, dass sie nackt sind. Und es war so die erste malige Erwähnung, dass Menschen Scham erlebt haben. Und die Reaktion war, dass sie versteckt haben, dass sie Feigenblätter verdeckt haben. Und dann, als Gott gekommen ist, in der Kühle des Tages, hat er den Menschen gesucht und hat gefragt, Mensch, wo bist du? Das ist immer lustig, wenn Gott fragt, er weiß es eigentlich, aber er möchte eine Reaktion von Menschen haben. Und dann sagt eben der Mensch, eben, dass er sich versteckt hat, als er ihn gehört hat, weil er sich gefürchtet hat und weil er nackt ist. Eine perfekte Beschreibung, was Scham ist. Und dann dieser entscheidende Satz, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen. Wenn ich dich fragen würde, warum schämst du dich? Oder wenn die Menschen fragen, warum schämst du dich? Dann erwähnen sie oft äußerliche Dinge. Ich schäme mich, weil ich mich zu dick fühle. Ich schäme mich, weil ich zu dünn bin. Ich schäme mich, weil ich zu klein bin. Ich schäme mich, weil ich zu groß bin. Ich schäme mich, weil ich da im Gesicht was habe. Ich schäme mich, weil ich hinke. Ich schäme mich, weil ich aus Afghanistan komme. Oder ich schäme mich, weil ich aus Australien komme. Oder ich schäme mich, dass ich aus Deutschland komme. Oder ich schäme mich, dass ich aus Österreich komme. Ich schäme mich, weil der Lehrer mir damals in der Schule mich mal bloßgestellt hatte und so weiter. Oder ich schäme mich, weil der das gemacht hat oder der das gemacht hat. Und es sind alles Ursprünge, wo Scham in unser Leben kommt. Aber die Bibel gibt uns klare Hinweise, wie Scham in das Leben von Menschen kommt. Weil warum schämte sich Adam? Schämte er sich, weil er dick war? Oder weil er zu viel gegessen hat, jetzt die Frucht gegessen und jetzt hat er einen Bierbauch bekommen, jetzt wollte er wieder abnehmen. Oder schämt er sich, weil er die Frucht gegessen hat und dann hat er irgendwie einfach äußerlich sich unwohl gefühlt. Nein, nein, er hat eine Erkenntnis bekommen von Gut und Böse. Und ich möchte sogar so weit gehen, dass alle Scham kommt von der Erkenntnis von Gut und Böse. Jede Scham beginnt mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Deshalb ist die Frage, welche Erkenntnis du über dir hast, zentral in unserem Leben. Weil Gott hat dann den Menschen gefragt, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Weil das Gleiche könntest du auch anwenden, wenn du Scham in deinem Leben hast. Ja, wer hat dir erzählt, dass du nicht schön bist? Wer hat dir erzählt, dass mit dir was nicht in Ordnung ist? Wer hat dir erzählt, dass du nicht genug bist? Wer hat dir eigentlich erzählt, dass du schüchtern bist? Wer hat dir eigentlich erzählt, dass du schwierig bist? Wer hat dir das erzählt? Weil wenn es nicht Gott war, der dir das erzählt hat, dann bewirkt diese Erkenntnis Scham. Weil nur die Wahrheit, was Gott über sich selbst, über uns Menschen ausspricht, kann uns frei machen über Scham. Und das war auch der Beginn, wo wir Menschen angefangen haben, alles einzuteilen in Gut und Böse. Das ist gut und das ist böse. Und somit ist auch diese riesengroße Bewertung in uns hineingekommen, dass wir uns vergleichen, bewerten. Der schaut schön aus, der schaut nicht so schön aus, der hat es besser und der ist erfolgreicher und der ist erfolgreicher. Aber wer bitte sagt, wer schön ist? Wer bitte sagt, was Erfolg ist? Wer bitte sagt, dass du dich schämen musst? Weil die einzige Beurteilung, was Gott mit uns macht, ist nach dem Baum des Lebens. Ein Symbol, ein Bild für Jesus. Und er unterscheidet die Menschen nicht in Gut und Böse, denn die Bibel sagt, es gibt keinen guten Menschen. Es gibt nur einen, der was gut ist, und das ist unser Vater im Himmel. Und am Ende des Tages wird es nicht gute und schlechte Menschen geben. Oder diese Frage, warum passieren gute Menschen schlechte Sachen? Eine Frage, was du in der Bibel so, weil es diese Einteilung so praktisch nicht gibt. Es wird diese Unterscheidung einzig und allein entsprechend des Baum des Lebens geben. Bist du tot oder lebendig? Hast du Anteil am Baum des Lebens? Hast du angenommen, was Jesus für dich gemacht hat? Am Kreuz von Golgatha. Als er sein Blut vergossen hat und es uns zum Leben geworden ist durch die Auferstehung. Also wer war es, der was ein Adam da erzählt hat, dass er nackt ist? Waren es die Vögel? Adam, du bist nackt. Zieh dir bitte was an. Oder damals haben sie ja auch nur mit den Tieren reden können. Ich weiß nicht, war dann irgendein Löwe da oder ein Wildschwein? Und hat gesagt, ja, mal bitte, zieh dich jetzt was an. Aber da lese ich davon nichts. Und auch da gibt uns die Bibel Antwort, wer ihnen gesagt hat, dass sie nackt waren. 1. Johannes 3,19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Nochmal. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Denn dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen des Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Wow. Da gibt uns das Wort Gottes Einblick, dass es das Herz ist vom Menschen, was uns verurteilt. Und deshalb ist auch diese Scham so tödlich und so schwierig. Weil es ist nicht, dass du gegen den Teufel kämpfst oder gegen eine äußere Stimme, sondern es ist dein eigenes Herz, was die verurteilt. Und was es so schwierig macht zu unterscheiden, woher kommt es. Und die einzige Möglichkeit, nun Freiheit von dieser Scham zu empfangen, ist die Wahrheit zu wissen, weil es heißt, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Wie schaut jetzt das praktisch aus? Praktisch schaut es so aus, wenn dein Herz zu dir spricht, dass du versagt hast, musst du aussprechen und annehmen, was Jesus über dich spricht. Dass schon jetzt in den Versagen er dir vergeben hat. Wenn du sagst, ich bin nicht genug, ich schaffe es nicht, ist die Wahrheit, was Gott über dich sagt, du vermagst alles durch den, der dich kräftigt. Wenn Schuld und Scham dich quälen, müssen wir unsere Gedanken erneuern und die Erkenntnis wachsen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus. Dass ich gerecht, heilig, untadelig vor Gott stehe, ohne mein Zutun, ohne jemals einmal irgendwas richtig gemacht zu haben, weil Jesus zur Sünde geworden ist. Und weil jetzt wissen, dass jede Scham mit Erkenntnis zusammenhängt, mit der Erkenntnis von Gut und Böse, möchte ich auch den Kreis schließen jetzt zum Schluss Und was uns jetzt sozusagen hindert, das Evangelium, was ist nun so als die Quintessenz, was diese Scham des Evangeliums ausmacht? Und ich habe nur 3 Punkte aufgelistet, aber ich möchte die einladen, dieses Thema ist wirklich eine Einladung zur Begegnung, dass du mit dem Heiligen Geist wirklich auf den Grund gehst, was in deinem Leben Scham bewirkt. Der erste Punkt ist die Scham über Gott. Und damit meine, welche Erkenntnis hast du über Gott? Wenn du ein Verständnis von Gott hast, dass er böse ist und dass er dich bestrafen möchte oder dass er mit dir ein Problem hat, dann wird es dir natürlich schwer fallen, über diesen Gott zu reden. Hast du innere Überzeugung und ein Erlebnis, dass Gott gut ist und dass er es gut mit dir meint, dass er nicht nur allgemein gut ist, sondern ganz persönlich mit dir gut ist. Mir gefällt es so, weil es heißt, ja, aber ich habe schon gut, aber es gibt halt gute Tage und schlechte Tage. Psalm 23 müssen wir lernen, da heißt es, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und auch wenn ich wandere durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Nur Güte und Gnade, nur Güte und Gnade. Wenn du morgen aufwachst, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist gut. Denn nicht nur aus Gnade hast du mich errettet, sondern mein ganzes Leben besteht aus unverdienter Gunst und ich werde beschenkt Tag für Tag. Bist du überzeugt und begeistert, was Jesus für dich gemacht hat? Bist du überzeugt und begeistert über den Heiligen Geist? Es erschreckt mich oft, wie viel Scham über das Thema vom Heiligen Geist da ist. Wollen wir in Sprachen beten? Wollen wir in den geistlichen Gaben wirken? Wer hat dir gesagt, dass das nicht in Ordnung ist? Welche Erkenntnis hast du über das? Weil es ist dann total wichtig für dich. Weil wir müssen verstehen, als die Bundeslade nach Jerusalem eingezogen ist, hat David wild getanzt, fast halbnackt. Ihr kennt vielleicht die Begebenheit. Und so viele haben Anstoß genommen, warum er so aus dem Häuschen ist. Genau, es war seine eigene Frau. Und diese Scham hat bewirkt, dass sie unfruchtbar geworden ist. Weil Scham macht unfruchtbar. Und es ist so wichtig, ich möchte dich einladen, ich kann dir nicht deine ganzen Fragen oder schon gerne im persönlichen Gespräch, aber jetzt in dem Moment, was ist, was da Scham in dir auslöst und welche Erkenntnis hast du darüber? Das war so über Gott. Das zweite Thema ist intellektuelle Scham. 1. Korinther 1,18. Denn es ist durch die Torheit des Evangeliums, dass wir errettet werden. Ich möchte nochmal genau lesen. 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, hat Gottes Wohlgefallen durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Halleluja. Wenn du eine Erkenntnis hast, eine neue, dann verändert es deine Scham. Weil wenn du eine Scham hast, das Evangelium zu teilen, weil du sagst, ja, das klingt so banal, das klingt so dumm und die Leute machen sie lächerlich. Wenn dein Intellekt dich hindert, das Evangelium zu teilen, dann weißt du die falschen Sachen. Dann hast du die falschen Infos. Weil wenn der Gott, der was das ganze Universum kreiert hat, der was sprach und alle Atome, alle Naturgesetze, alles, was uns zusammenhält, in Existenz gebracht hat, das brillanteste, intelligenteste Wesen im gesamten Universum sich festgelegt hat, dass es durch das Evangelium, dass Menschen errettet werden, durch die Botschaft am Kreuz, dann möchte ich mit meinem kleinen Intellekt das nicht hinterfragen. und sagen, ah, ich wüsste vielleicht einen besseren Weg, der was vielleicht ein bisschen intelligenter klingt. Wenn dein Intellekt dich hindert, das Evangelium zu erzählen, dann weißt du die falschen Sachen. Du hast dich mit den falschen Infos gefüttert. Denn das Evangelium ist die Weisheit Gottes. Denn das Evangelium ist die Schönheit Gottes. Das Evangelium ist die brillanteste Sache, was Gott im Himmel seit Ewigkeiten sich ausgedacht hat. Und es ist ein Vorrecht, die Schönheit des Evangeliums zu verkündigen. Auch wenn es denen eine Torheit, eine Dummheit, Naivität ist, die verloren gehen. Aber wenn ich eine Erkenntnis habe, dass das Evangelium Gott persönlich sich ausgedacht hat, dann ist da keine Scham. Jetzt haben wir Gott, dann haben wir das Evangelium und noch auch dann vor den Menschen. Wie oft ist auch diese Scham, was wir vor Menschen haben? Weil wir einfach Informationen über Menschen haben. Und wie heißt es so? Gibt es ja diesen Spruch: Wir kaufen mit Geld, was wir nicht haben, Dinge, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und wer hat dir erzählt, dass das wichtig ist, was dein Nachbar über dich denkt? Weil im Ende vielleicht mag er dich jetzt schon nicht. Und da wird das Evangelium auch nichts mehr dran ändern. Und auch wenn er dich mag, und auch wenn er ein guter Kollege von dir ist, dann wird, wenn du authentisch das Evangelium erzählst, das ist nicht deine Beziehung, wird auch das Evangelium ihm zum Besten dienen. Es kann sein, dass es für ihn ein Anstoß ist. Es kann sein, dass er noch Zeit zum Nachdenken braucht. Es kann auch sein, dass der Kontakt abbricht. Aber da ist keine Scham vor Menschen. Denn was kann ein Mensch mir tun? Hebräer 13,6. Was kann ein Mensch dir tun? Ganz real, was kann ein Mensch dir tun? Wer kann durch Sorgen eine Lebenselle seines hinzufügen, hat Jesus selbst gesagt. Was kann der Mensch wegnehmen oder geben im Hinblick auf die Ewigkeit? Aber eins sage ich dir, deine Scham, die kann dir was wegnehmen. Deine Scham, die kann dir was rauben. Deine Scham kann so weit gehen, dass sie dich beraubt an deiner Freude vom Heil, an deiner Fruchtbarkeit, und deiner Effizienz. Aber ein Mensch, ein anderer, kann dir nichts rauben. Es war Jesus selbst, der was die Scham besiegt hat. Wir müssen eins verstehen: Es war für römische Bürger nicht möglich, oder es hat ein Gesetz gegeben, dass römische Bürger nie am Kreuz sterben. Auch wenn ein Verbrechen war. Sondern am Kreuz zu sterben, ist wirklich nur so Art den Ausländern passiert und wirklich den übelsten Verbrechern. Aber warum war das Kreuz? Man sagt heute, das Kreuz ist der schamvollste Tod, was ein Mensch sterben kann. Da ist jede andere Hinrichtung wie am Galgen oder am Scheiterhaufen. Es war eine Sache, weil Jesus selbst ist wieder nackt geworden. Er ist dort am Kreuz, es gibt keinen schamvolleren Tod, als wenn du splitternackt auf diesem kahlen Holz oben bist, auf diesem Berg von Golgatha. Und der Mensch ist nackt geworden. Aber Gott selbst hat sich nackt gemacht für uns. Er hat sich ausgezogen, hat die Striemen auf sich genommen und hat alle Scham meines Lebens und deines Lebens auf sich genommen. Er splitternackt am Kreuz gehangen und gesagt, es ist besiegt, es ist erledigt, die Scham ist besiegt. Er hat alle Scham deines Lebens auf sich genommen. Er ist zur Scham der ganzen Welt geworden. Jede Verleumdung, jede Verletzung, jede Bespuckung hat ihn getroffen, den unschuldigen, heiligen Sohn Gottes. Das hat er für dich gemacht, um deine Scham dir wegzunehmen. Weil er ist für dich nackt geworden, um dir ein neues Gewand zu geben. Ein Gewand der Gerechtigkeit, einen Mantel der Gerechtigkeit, eine Krone des Heilens, der Gnade. Er hat dich gekleidet in Jubelkleidern, weil er für dich nackt geworden ist. Der Einsatz ist viel zu hoch, dass wir mit Scham nur irgendwie herumspielen. Es ist Zeit, dass wir ans Kreuz sehen und die Freiheit der Scham feiern. Denn es ist illegal, dass Scham in unserem Leben ist. Es gibt keine Berechtigung, weil Jesus hat jede Scham aus unserem Leben besiegt. Es ist illegal. Es ist amtlich durch das Gesetz und durch das Neue Testament, was wir haben, dass du frei bist von Scham. Die Tür ist offen von diesem Gefängnis. Lasst uns hinausgehen. Lasst uns eine Gemeinde sein, wo Scham keinen Platz haben. Wo Fehler passieren, wo Sünde passiert. Aber da ist ein Weg für dich. Und da ist Freiheit von Scham. Da ist Wiederherstellung. Da ist Gnade. Nicht, weil ich besser bin oder weil wir es schaffen, sondern weil Jesus Christus nackt geworden ist. Wir preisen die Jesus Christus. Es erfüllt uns mit Ehrfurcht und Anbetung, was du für uns gemacht hast. Wir preisen dich. Ich danke dir, was dort am Kreuz passiert, da ist dieser göttliche Austausch. Dass du unsere, meine Scham genommen hast und sie getragen hast. Dass du sie in den Tod getragen hast. Um nun uns und mich und alle zusammen frei zu machen von jeder Scham. Denn es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Aller Schuldschein ist ausgelöscht worden durch den Triumph am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir im Namen Jesu Christi, dass ich sprechen darf, wie es jede Scham, jeder Geisterscham weicht in Jesu Namen. Ich danke dir so, dass jede Belastung, jede Verdammnis geht, da was diese Stimme hört in Jesu Namen. Und ich spreche zu jedem Herz, dir sei vergeben und empfange die Wahrheit Gottes. Ich danke dir so für ganz praktische Schritte, dass wir unsere Gedanken erneuern, dass auch wenn unser Herz uns verurteilt, wir die Wahrheit nun kennen. Auch wenn unser Herz sich schämt, wir trotzdem keine Scham haben. Weil du uns nun erzählt hast, wer wir sind. Weil du uns nun gesagt hast, welche Kleider wir haben. Weil du uns nun gesagt hast, dass wir Kinder Gottes sind. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.